Sacharja Kapitel 1, Vers 8. Ich sah bei der Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde und er hielt unter den Myrten in der Aue und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir sagen, wer diese sind. Und der Mann, der unter den Myrten hielt, antwortete und sprach, diese sind es, die der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der unter den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Erde durchzogen und sie, alle Lande oder Länder, stehen oder sitzen still. Da antwortete der Engel des Herrn und sprach, Herr Zebaoth, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Israel und über die Städte Judas, über welche du zornig bist gewesen diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit ihm redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere um Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Ich mache erstmal hier Schluss. Weiter werden wir sowieso nicht kommen. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir das gemeinsam gelesen haben. Das ist doch ein Rätsel, was wir hören, oder? Ja, man liest diese Dinge, man versteht die Worte, aber was soll das Ganze? Ja? Was bedeutet all das, was wir hier lesen? Nun ja, genau das wollen wir gemeinsam angehen. Und lass mich in den nächsten Predigten, so der Herr will und wir leben, in den nächsten Wochen, aber lass mich im Voraus folgende Wahrheit für uns zunächst einmal erwähnen und noch einmal unterstreichen, die wir wahrscheinlich alle kennen, mit dieser Wahrheit sind wir sehr, sehr gut vertraut. Alle Visionen, die wir hier im Buch des Sacharja lesen, ab Kapitel 1 bis 6, das ist der erste Batch, sage ich mal, der Visionen, 8 Visionen, die Gott Sacharja gibt, sie haben alle mit der Absicht Gottes zu tun für Israel. Ja? Die Gemeinde sehen wir in keiner einzigen dieser Visionen. Die Gemeinde oder das Zeitalter der Gnade ist im Alten Testament ein Geheimnis. Ja? In dem Alten Testament geht es hauptsächlich, auch in den Prophetien, es geht nie um die Gemeinde, nie wird die Gemeinde direkt angesprochen oder gezeigt. Es geht hauptsächlich um Israel und natürlich um die Nationen, um Israel herum und ihr Verhältnis, wie sie sich gegenüber Israel verhalten. Ja? Und das ist, warum der Apostel Paulus von dem Geheimnis oder dem Mysterium der Gemeinde oder dieses Gemeindezeitalters dann auch spricht. Nun, in der Bibel haben wir insgesamt 7 verschiedene Zeitalter, die uns aufgezeigt werden. Ja, angefangen mit dem Zeitalter der Unschuld im Paradies, das war ein besonderer Abschnitt des Handelns Gottes mit den Menschen, bis zu dem 7. Zeitalter, dem Zeitalter des Messias. Ja, das ist praktisch, wie Gott mit den Menschen handeln wird in diesen, oder gehandelt hat und handelt und handeln wird in dieser Schöpfung, der gegenwärtigen Schöpfung. Wenn das 7. Zeitalter des Messias vorbei ist, dann fängt etwas Neues an. Ja, und wir sind damit vertraut. Und das Interessante ist eben zu sehen, dass das vorletzte Zeitalter, das Zeitalter der Gemeinde, darüber wird im Alten Testament überhaupt nichts gesagt. Aber umso mehr über das 7., das letzte, ja, über das Millennium. Interessant zu beobachten. Ja. Gemeinde finden wir also nicht im Alten Testament und darum ist es, was Paulus dann auch sagt, oder warum Paulus Folgendes sagt, Epheser 3, 5 bis 6, wenn ihr das mit aufschlagen wollt, vielleicht unterstreichen wollt, er sprechen zu den Gläubigen in Ephesus, er sagt Folgendes, und natürlich auch zu uns, die wir diesen Brief lesen, verstehen, es ist Gottes Wort, ja, das für immer, jederzeit aktuell ist. Er schreibt, den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Aha, welches Geheimnis? In welches Geheimnis hat Gott anderen Generationen nicht einen Einblick gegeben? Ja, und wir verstehen, es ist das Geheimnis der Gemeinde. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Propheten und Aposteln durch seinen Geist offenbart. Nun ist es offenbart. Und dann sagt er in Vers 6, die Nichtjuden, und darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben und bilden zusammen mit ihnen einen Leib. Was ist dieser Leib? Das ist die Gemeinde, der Leib Christi. Ja? So, in dem gegenwärtigen Heilsplan Gottes für die Menschen, das in 7 Zeitalter eingeteilt ist, ist das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir uns nun befinden, ein Geheimnis im Alten Testament. Es ist gut, das immer wieder zu wissen oder sich das zu vergegenwärtigen, sage ich einmal, wenn wir das Alte Testament lesen und studieren. Und ich nehme an, ich weiß es nicht genau, aber ich nehme an, dass genau das Thema gewesen ist, dieser 40 Tage vor Jesu Himmelfahrt. Ja, 40 Tage ist Jesus nach seiner Auferstehung noch auf der Erde geblieben und die Apostelgeschichte sagt uns ganz klar, dass in diesen 40 Tagen Jesus seinen erschienen ist und dass er seine Nachfolger gerade auch in diesen 40 Tagen über das Reich Gottes lehrte, mit ihnen darüber sprach und ich nehme an, dass Jesus noch einmal, ja, seinen Jüngern insbesondere, eben dieses Zeitalter der Gemeinde, das Geheimnis der Gemeinde in diesen 40 Tagen offenbart hat, bevor er dann in den Himmel emporgehoben wurde und dann auch der Heilige Geist 10 Tage später runterkam auf die Jünger oder ausgegossen wurde. Nun, der eine oder der andere wird sich jetzt überlegen und fragen, naja, wenn diese 8 Visionen nichts mit der Gemeinde zu tun haben, nur mit Israel, warum sollen wir uns damit dann überhaupt beschäftigen? Ja? Was haben diese Visionen mit uns zu tun? Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Römer 15, Vers 4. Auch eine Stelle, die wir unterstreichen können, die für uns sehr, sehr wichtig ist und die uns ganz klar und deutlich offenbart, warum für uns als Menschen, die zu Jesus gehören, das Alte Testament auch so bedeutend, so wichtig ist. Hören wir einmal hin, was das Wort Gottes uns in Vers 4 versichert, Römer 15, Vers 4. Und alles, ihr Lieben, alles, ja, jedes Wort, jeder Buchstabe, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, was ist das? Das Alte Testament, ja, sagt sie, was? Unsertwegen. Sagt sie für uns. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt, bis Jesus Christus uns dann begegnet. Sei es im Tod, sei es in der Entrückung, ja, für uns als Gemeinde. Und wir sehen, das trifft auf uns zu. Ja, wenn wir heute anfangen, diese Visionen des Sacharja uns zu vergegenwärtigen, uns damit zu beschäftigen. Das alles, was Sacharja geschrieben hat, was ihm offenbart worden ist von Gott selbst, ist eigentlich für uns geschrieben, auch unter anderem für uns geschrieben, damit wir lernen sollen. Ja, wir sollen ermutigt werden durch das, was wir hier lesen, für unser Leben als Christen in dieser Welt. Aber es ist nicht nur Ermutigung, was wir anstreben, sondern es geht auch um etwas sehr, sehr Wichtiges im Zusammenhang unseres Verständnisses darüber, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Ihr Lieben, das rechte Verständnis über die Endzeit in einem Christen erwächst aus dem richtigen Verständnis der biblischen Prophetie. Ja, das ganz klar über das Handeln Gottes mit Israel spricht. Und deshalb schauen wir immer wieder nach Israel, was dort passiert, Wir schauen nach Jerusalem, was dort abläuft, und wir verstehen, das ist der große Zeiger auf der Uhr Gottes für diese Welt. Der deutsche Prediger Lothar Gassmann, er sagte treffend in einem seiner Bücher: Israel ist der grüne Feigenbaum und Gottes Zeiger an der Weltenuhr, der zeigt, welche Stunde geschlagen hat. Ja? Woher wissen wir das? Wir wissen das nur, wenn wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen, wenn wir uns die Prophetie anschauen und natürlich besonders auch das anschauen, was Jesus prophetisch über die Endzeit sagt. Ja? Das Erste, was uns auffällt, schaut einmal in den Text. Und ich denke, ihr habt das auch mitbekommen. Das Erste, was uns auffällt in diesen Visionen, es sind 8 Visionen, ich sage das schon im Voraus, die in einem Stück, in einem Paket, in einer Nacht dem Sacharja mitgegeben werden. Das Erste, was uns auffällt, ist, dass Sacharja sie sieht. Er hört sie nicht, er träumt nicht darüber, er sieht es. Ja. Und ich möchte das betonen, das ist ähnlich dem, was seinerzeit auch Johannes auf der Insel Patmos erlebt hat. Er hat es nicht geträumt, ja, er hat es gesehen, diese Dinge gesehen. Gott offenbart es ihm in seinem wachen Zustand. Und das ist das, was Sacharja hier auch schreibt. Wir wissen nicht, warum er, aber es geschah in der Nacht, wir wissen nicht, warum er nicht schlafen konnte. Ja? Kann sein, und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, das Volk erlebte ja einer nach dem Aufruf zur Buße, das Volk, das zurückgekehrt ist, sie erlebten eine Erweckung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so etwas erlebt, dann ist man innerlich so mit dabei, ja, dann ist der Schlaf auf einmal nicht mehr wichtig. Ja? Und man denkt über die Dinge nach, die geschehen ist, wie Gott tut, unter den Menschen, und ich kann mir vorstellen, dass bei Sacharja das genauso gewesen ist, dass er über diese Dinge nachgedacht hat. Und nun aber, weil er nicht schlafen oder er hat nicht geschlafen, gibt Gott ihm diese gewaltigen Visionen, die mit der Zukunft Israels zu tun haben, aber natürlich auch mit dem Alltag, in dem sie sich befanden. So, was ist es, was Sacharja sieht? Wir schauen in den Text und wir sehen, dass er einen Mann sieht auf einem roten Pferd, der unter einem Myrtenbaum ist. Und das ist schon, für mich hört sich das so geheimnisvoll an und so interessant. Ja, da will ich doch mehr wissen. Und uns wird auch offenbart, wer dieser Mann ist. Vers 12, wir haben das gemeinsam gelesen. Es wird gesagt, es ist der Engel des Herrn. Und hier müssen bei uns anfangen, die Glocken zu läutern in unserem Kopf. Wir wissen genau, ja, wer der Engel des Herrn ist, wenn wir das Alte Testament lesen. Gleich werde ich mehr dazu sagen, aber interessanterweise wird uns gesagt, dass dieser Engel des Herrn, ja, auf einem roten Pferd sitzt, in einer Aue sitzt. Ich weiß nicht, was bei euch steht, aber das hebräische Wort spricht von einer Niederung, einem Tal oder einer Schlucht. Interessant, warum sitzt er oder auf dem Pferd in einer Niederung und nicht auf einem Berg? Warum sitzt er hier unter einem Myrtenbaum und nicht, sagen wir mal, unter einem Olivenbaum oder unter einer Zeder Lebanons? Ihr Lieben, das sind alles Dinge, die sehr, sehr, sehr wichtig sind, gerade im Zusammenhang dessen, was wir hier lesen. Jedes Bild, was hier gebraucht wird, hat eine Bedeutung. Es ist wichtig. Sonst würde es nicht so stehen. Wen interessiert es denn wirklich, ob es das Pferd rot war, braun, was immer? Ist doch interessant, faszinierend. So, warum befindet sich also er auf dem roten Pferd? Warum sind hinter ihm diese Pferde, die wahrscheinlich auch mit Reitern bestückt sind, wird aber nicht gesagt. Ihr Lieben, das alles hat eine Bedeutung. Ich will uns ein Anschauungsbeispiel geben, durch das, was ich jetzt sage, im Zusammenhang dessen, was wir hier lesen. Schaut einmal. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, wofür ein Pferd von Gott gemacht worden ist, finden wir in der Bibel. So, wir brauchen nicht zu rätseln, warum wir diese Pferde sehen, hier zum Beispiel in dieser Vision. Oder in der Offenbarung, erinnert ihr euch? Ja, die reiten auf den Pferden. Jesus Christus selbst kommt auf dem Pferd. So, was sagt die Heilige Schrift im Zusammenhang eines Pferdes? Sprüche 21, 31. Sprüche 21, 31. Und das ist es, wie wir diese Bilder, die uns gegeben werden, in den Prophetien, in den Visionen, auslegen müssen. Wir brauchen nichts da reinzudenken. Wir brauchen nicht zu spekulieren. Die Bibel beantwortet unsere Fragen im Zusammenhang dieser Bilder. So, wofür ist das Pferd gemacht worden? Sprüche 21, 31. In euren Bibeln steht wahrscheinlich Folgendes. Rosse werden zum Streittage bereitet. Wir lesen das und wir denken, naja, das könnte meinen, dass wenn eine Armee auszieht, natürlich, ja, dann machen sie die Pferde fertig. Aber das ist nicht, was da steht. Wenn man im Hebräischen guckt und genau sieht, welche Worte gebraucht werden, dann sehen wir, dass erstens es nicht von Rossen gesprochen wird, sondern von einem Pferd. Es wird gesagt, das Pferd wird zum Streittage oder ist zum Streittage gemacht worden. Ja, von wem denn? Von wem ist ein Pferd geschaffen worden? Von Gott. So, und deshalb, wo immer ein Pferd in der Bibel gebraucht wird, ja, außer ich glaube an einer Stelle, geht es um einen Krieg, geht es um ein Gericht, ja, in der Form einer kriegerischen Auseinandersetzung. So, jedes Bild, das auch in diesen Visionen gebraucht wird, hat eine Bedeutung. Aber, ihr Lieben, und hier kommen wir zu etwas, was ich unterstreichen möchte. Die Auslegung dieser Bilder, ihr Lieben, das gehört in die Bibelstunde hinein. Ja? Und nicht zu sehr in einer Predigt. Hier und da werde ich manche Dinge erwähnen, aber ich will mit uns auf die genaue Auslegung der Farben zum Beispiel, da will ich mich überhaupt nicht einlassen. Was ich aber machen möchte mit uns, ist das, uns anzuschauen, was der Engel selbst, ja, dem Sacharja erklärt, der keine Ahnung hatte, was er da sieht. Deshalb fragt er, ja, was bedeutet das alles? Der Engel erklärt es ihm, und das, was der Engel erklärt, das will ich mit uns auch betrachten. Aber etwas Wichtiges erkennen wir, wenn wir diese 8 Visionen nebeneinander stellen. Wir erkennen, dass das Muster dasselbe ist. Oder die Ordnung, da ist eine bestimmte Ordnung. So, erstens wird berichtet, was der Prophet sieht. Ja, er sieht diese Vision, wie zum Beispiel hier. Ja, er sieht den Mann auf dem roten Pferd und so weiter und so weiter. Zweitens, Sacharja versteht das nicht, was er sieht. Sondern er fragt einen Engel, der ihm zur Seite gestellt wird, was das bedeutet. Und das Dritte ist, wir hören dann die Erklärung des Engels. Und bei dieser Erklärung wollen wir dann auch verbleiben und uns nicht auf, ja, schon gar nicht auf Spekulationen uns einlassen. Wir schauen in den Text. Sacharja fragt den Engel in Vers 9. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Auch sehr wichtig zu sehen, dass wir in diesem oder zumindest in dieser Vision 3 verschiedene Personen haben. Ja? Wir haben einmal den Propheten Sacharja, dann haben wir einen Engel, der ihm zur Seite steht, der ihm diese Vision erklärt, und wir haben den Engel des Herrn, der auf dem roten Pferd sitzt. Und ich möchte mit uns gemeinsam zunächst einmal über den Engel des Herrn etwas sagen. Die meisten von uns wissen das, manche vielleicht aber auch nicht, wer dieser Engel des Herrn in dieser Vision ist. Und wir können es wissen, weil der Engel des Herrn nicht zum ersten Mal hier auftaucht in dieser Vision, sondern im ganzen Alten Testament begegnet uns dieser besonderer Engel, diese besondere Person immer und immer wieder. Und wir sehen einen gewaltigen Unterschied zu den normalen Engeln Gottes und zu dem Engeln des, zu diesem Engel des Herrn. Und lass mich im Voraus sagen, dass wir ziemlich sicher sind, dass die Bibellehrer ziemlich sicher sind, dass wir in diesem Engel des Herrn die Erscheinung des Herrn Jesus Christus haben, vor seiner Fleischwerdung. Wie können wir das sagen, dass dieser Engel des Herrn nicht genau wie die anderen Engel, die ja geschaffen sind, ist, sondern dass er etwas Besonderes ist? Und wir können das dadurch sehen, dass er Anbetung zum Beispiel annimmt. Ein Engel darf das nicht. Erinnert ihr euch an die Begebenheit, als Johannes niederfällt und einen Engel anbeten will? Und der Engel sagt zu ihm, nein, du kannst mich nicht anbeten. Beim Engel des Herrn sehen wir aber, dass er die Anbetung annimmt. Wir sehen auch zum Beispiel, dass dieser Engel des Herrn immer und immer wieder im Alten Testament auftaucht. Und man nennt diese Erscheinung im Alten Testament Christophanien. Christus-Erscheinungen. Ja. Ich will uns auf eine besondere Stelle aufmerksam machen. 1. Mose 18. Das ist eine sehr wichtige Stelle. Es ist gut, wenn ihr das mit aufschlägt und dann vielleicht auch diese Dinge unterstreicht, die ich erwähnen werde, gerade im Zusammenhang des Engels des Herrn. 1. Mose 18. Das ist eine der vielen Stellen oder einiger Stellen, die wir im Alten Testament haben, die eben über diese Person des Engels des Herrn sprechen. Entschuldigt, 1. Mose 16. Ich habe mich vertan, geht zwei Kapitel zurück. 1. Mose 16, das ist der Bericht, bei dem es dabei geht, dass der Engel des Herrn hier der Hagar erscheint. Wisst ihr, wer die Hagar ist? Ja, die mit Ismael schwanger ist. Ich brauche diese Geschichte nicht zu erzählen hier. Aber sie macht sich auf, sie will weg von Abraham und Sarah und läuft und dann begegnet ihr eben in der Wüste der Engel des Herrn. Und Folgendes sagt er zu ihr. Schaut einmal Vers 11. Vers 11. Weiter sprach der Engel des Herrn, da haben wir es. Ja, da haben wir diese Person des Engel des Herrn zu ihr. Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammer erhört hat. So, wer spricht zu der Hagar? Was sagt der Text? Engel des Herrn. Sehr einfach. Ja? Und dann geht zu Kapitel, sondern Vers 13, was da steht. Und das ist die Erwiderung der Hagar auf das, was sie erlebt. Ja, sie sagt, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Ja? So, wann immer in unseren Übersetzungen, schaut einmal in eurem Text, ich weiß nicht, was bei euch steht, wann immer, zumindest in der Luther-Übersetzung ist es so, das Wort Herr mit großen Buchstaben gebraucht wird, steht im Hebräischen das Wort Jahwe, der Name Gottes, steht dort. Ja, in unseren Übersetzungen aber steht Herr, müsste eigentlich stehen Jahwe. So, und sie nannte den Namen Jahwes, Gottes, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Ja? Das heißt, die Hagar erkennt in diesem Engel des Herrn Gott selbst. Oder genauer, wir können es genauer ausformulieren, sie sieht die zweite Person des dreieinigen Gottes, Jesus Christus. Und das ist der Hinweis dieses Verses. Ja? Und wisst ihr, was das Interessante ist? Das ist auch mit interessant, sage ich mal. Viele Dinge sind interessant, aber das Interessante ist, dass genau dieser Vers, Vers 13, und die Aussage, du bist der Gott, der mich sieht, die Jahreslosung ist der Deutschen Evangelischen Allianz für dieses Jahr, 2023. Du bist mein Gott, der mich sieht. Die Rede ist von dem Engel des Herrn, und wir wissen, wer ist der Engel des Herrn? Das ist Jesus Christus. Vor seiner Fleischwerdung. Heute können wir mehr sagen als das, als Menschen, die zu Jesus gehören. Wir können sagen, er sieht mich nicht nur. Was können wir sagen? Er ist bei mir. Ich bin bei euch alle Tage bis zu der Weltende. Ja, das ist die Aussage, die klare Aussage unseres Herrn. Wir schauen weiter in unseren Text. Schaut mal. Verse 10 bis 11. Wir lesen dann, und der Mann, der zwischen den Hirten hielt, antwortete und sprach. Also das ist der Engel des Herrn. Das sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, das sind die, die gesandt wurden, die Erde zu durchstreifen. Das sind die Engel, die wahrscheinlich auf den Pferden hinter ihm sitzen. Sie antworteten nun dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt und sprach, wir haben die Erde durchstreift und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. So, Jesus antwortet zuerst dem Sacharja auf das, was er sieht. Er weist den Sacharja darauf hin, dass die Reiter auf den anderen Pferden hinter Jesus göttliche Agenten sind oder Kundschafter, die die Erde durchziehen und Jesus Bericht erstatten. Ja, und hier sehen wir auch schon eine wunderbare Hierarchie. Die Engel erstatten Bericht wem? Dem Engel des Herrn. Und dann sehen wir auch die Vorrangstellung des Engels des Herrn, weil er Gott ist. Und sie versichern dem Engel des Herrn in unserem Text, dass alle Lande oder die ganze Erde, die heidnischen Nationen ruhig und still sind. Und wir denken, naja, das hört sich doch positiv an. Friede. Ja? In einem der Lieder in Deutschland hieß es, ein bisschen Friede, ein bisschen Freude auf dieser Erde, auf der wir leben, das wünsche ich mir. Ja, und wir wünschen uns das natürlich auch. Aber ja, so positiv ist das eigentlich hier in unserem Text nicht zu verstehen. Und geistlich, nicht geistlich, sondern geschichtlich gesehen, wenn wir auf diese Zeit schauen, dann sehen wir, dass in diesen 2 Jahren oder dem 2. Jahr des Darius es tatsächlich in dieser Zeit ein Friede herrschte unter den heidnischen Nationen mit der Ausnahme Israels. Ja? Die Zurückgekehrten, die in das Land wieder zurückkamen, lebten im Kontrast zu der Ruhe dieser heidnischen Nation, eigentlich in Unruhe und Angst. Der Tempel war nicht fertig und wir wissen, wie wichtig und bedeutend der Tempel eigentlich für Israel ist, für die Juden ist. Ohne Tempel gibt es keine Sündenvergebung. Wir wissen, dass die Mauern um Jerusalem nicht fertig waren und was das bedeutet, können wir uns vielleicht auch vorstellen. Wir wissen, dass die Mauern auch zum Schutz dienten. So, im Grunde genommen waren die zurückgekommenen Juden ausgeliefert der Willkür der Völker um sie herum, die es nicht gut mit ihnen meinten, wie wir das wissen. Das Leben der Zurückgekehrten war alles andere als ruhig und still. Und dabei hatten sie aber diese Verheißung Gottes, die ganz klar davon gesprochen hat, dass die Heidenvölker, dass die Nationen gerichtet werden von Gott. Und diese Vision oder diese Prophetie war interessanterweise gegeben etliche Monate vorher durch den Propheten Haggai. Haggai, das ist Kapitel 2, Vers 7. Haggai ist das Buch, das vor Sacharja ist, und Vers 22. Sprechend durch Haggai sagt Gott, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Das war die Verheißung Gottes. Im Zusammenhang besonders mit solchen Nationen, die Israel, die Jerusalem dann auch zerstört haben. Ja? Und dann 22, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertreten. Verheißung Gottes an Israel. Ja? Die Heidenvölker sollen erschüttert werden, aber bis jetzt hat sich nichts erfüllt. Alle leben im Frieden, sind ruhig und zufrieden. Ja? Und dann geschieht etwas, was auch sehr faszinierend ist zu sehen. Und das ist, warum der Engel des Herrn, er hört diesen Bericht und dieser Bericht wird ihm nicht gegeben, weil er das nicht weiß. Dieser Bericht wird ihm deshalb gegeben, damit Sacharja etwas versteht. Ja? Und nun fragt der Engel des Herrn stellvertretend für die Zurückgekehrten Folgendes. Er fragt, da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, So Christus, Jesus Christus spricht zu Gott dem Vater. Herr der Herrscher, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig gewesen warst? So, wir haben wahrscheinlich einige Fragen angesichts dessen, was wir hier lesen. Ja? Wir fragen uns, naja, wenn Jesus die zweite Person des dreieinigen Gottes ist, wie kommt es, dass er nicht weiß, ja, und hier diese Frage stellen muss, wie lange? Und die Antwort ist eigentlich sehr einfach, ich habe sie schon erwähnt. Schaut einmal, wenn wir in der Schule gewesen sind, haben die Lehrer uns auch manchmal Fragen gestellt, ja? Haben sie diese Fragen gestellt, weil sie die Antwort nicht wussten? Nein. Warum haben sie uns diese Fragen gestellt? Damit wir selbst auf die Antwort kommen. Und das ist doch so. Wenn wir selbst auf die Antwort kommen, die Antwort geben, dann behalten wir es viel länger. Als wenn jemand uns die Antwort gibt, am nächsten Tag haben wir es schon wieder vergessen. Aber wenn wir selbst darüber nachdenken und denken, naja, was ist die Antwort? Und dann sprechen wir das aus und dann behalten wir das. Und genau darum geht es. Die Antwort, die hier gleich gegeben wird, ist nicht für den Engel des Herrn. Wer weiß. Die Antwort ist für Zacharia. Die Antwort ist für das Volk Israel. Die Antwort ist auch für uns. Wir werden sehen, wie bedeutend das ist, was uns hier gesagt wird. Ja? Aber woran erinnert uns das auch? Diese Frage, wie lange? Ich weiß nicht, ob ihr eine Verbindung seht, aber mir ist sofort in den Sinn gekommen, als die Jünger Jesus zum Ölberg begleiten und ihm diese Frage stellen, ja, wirst du? Genau. Das Reich Israel wieder aufrichten zu dieser Zeit. Wie lange? Und er sagt, das ist nicht eure Sache zu wissen, was Gott in seiner Macht festgelegt hat. Und genauso ist es auch in unserem Text. Wir werden das gemeinsam sehen. So, was ist es, was Zacharia lernen sollte? Ja, was ist es, was seine Zuhörer, auch wir, lernen sollen? Ja, gerade aus dieser ersten Vision. Und ich denke, ich werde mit uns das in der nächsten Predigt ansprechen. Aber lass uns mal zurückschauen auf das, was wir gehört haben, was wir überdacht haben, gerade auch im Zusammenhang des Engel des Herrn. Was können wir ganz praktisch für uns heute mitnehmen, nach Hause mitnehmen, wenn wir nach Hause gehen? Was können wir behalten? Ja? Was ist wichtig für uns? Und ich möchte besonders einen Punkt unterstreichen. Wir sehen den Engel des Herrn in unserem Text. Wir sehen, dass er bereit ist, ich sag mal, für einen gerechten Krieg, um sich für seine Menschen einzusetzen. Er ist bereit, solche zu richten, die sich gegen das Volk Gottes erheben. Und das war oder das sollte ein Trost sein für die in der Angst lebenden Zurückgekehrten damals in Jerusalem, aber genauso ist es auch ein Trost für uns. Ja. Wir schauen in unsere Welt. Wir sehen all die Ungerechtigkeit, wir sehen die Abartigkeit, die vor sich geht und wir fragen uns, wie kann das sein, dass innerhalb von etlichen Jahren, von einem Jahrzehnt, so ein Umschwung stattgefunden hat in dem Denken, in dem Verständnis der Menschen. Ja? Es ist doch so, dass wir als Menschen Gottes, als Christen, wenn wir Jesus Christus bekennen, wir werden unterdrückt. Wir werden unterdrückt. Ja, gerade heute Morgen habe ich einen Bericht gelesen von einer Gemeinde in Kalifornien, die 2,3 Millionen an Strafgeldern zahlen muss, weil sie sich nicht an die Richtlinien des Gesundheitsministeriums gehalten haben. Immer noch. Aber es gibt viele andere. Ich habe letzte Woche gelesen, dass eine große Verfolgungswelle wieder in China beginnt. Ja, die Gemeinden werden unterdrückt. Die Gemeinden werden unterdrückt. Und wir leben in dieser Welt und wir denken, warum greift Gott nicht ein? Warum setzt er diesem widerlichen Treiben nicht ein Ende? Letzten Monat, das habt ihr auch mitbekommen, das war ein Teenager, in einer katholischen Schule in Ontario. Er hat es gewagt zu behaupten, dass es nur zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Das Erste, was passiert ist, er ist von der Schule suspendiert worden. Katholische Schule. Am nächsten Tag ist er wiedergekommen, Polizei wurde gerufen, er wurde verhaftet, ein Teenager, und abgeführt. Dafür, dass er sagte, es gibt nur... Das ist eine biologische Wahrheit. Ja? Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Ja? Und ich frage mich, wie lange wird es dauern, bis die Polizei dann kommt und unter uns sitzt und genau zuhört, was wir sagen und dann auch kontrollieren will, was wir predigen und was wir nicht sagen. Naja, die können ruhig herkommen, die müssen dann Deutsch verstehen. Ja, und das ist schon eine Hürde. Ja, letzte Woche habe ich bei den Chinesen gesprochen. Nicht auf Chinesisch, sondern auf Englisch und wurde in Mandarin übersetzt. Da habe ich nichts verstanden. So, die können ruhig kommen, auch bei den Chinesen sitzen, die werden kein Wort verstehen, außer vielleicht Potluck und Amen. Aber schaut mal, das ist doch die Realität, in der wir leben, oder? Ja? Man wird heute verhaftet und weggeführt, schlicht einfach für diese Tatsache, dass man die Wahrheit sagt. Und das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beunruhigt das, weil ich denke, wie kommt man dazu, als Gesellschaft, als Kultur so etwas zu tun? Manchmal ängstigt das auch einen. Ja, man denkt, naja, ich stehe ja auch für bestimmte Werte. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Wenn ich jedem das sagen würde, ja, das und das, das, was ich glaube, oh, die würden mich auch bald verhaften. So, wie kann es sein, dass innerhalb von nur etlichen Jahren, ja, dieser hirnlose Unsinn den modernen Menschen dermaßen umgekrempelt hat? Was sagt die Heilige Schrift? Wir schauen in die Schrift, wir schauen Römer Kapitel 1 und wir sagen, aha, das ist es, wo wir uns befinden. Ja? Das ist im Grunde genommen der letzte Abschnitt der Widerlichkeit des Menschen, der wirklich in seinem Verständnis total pervertiert ist und dann diese biologische Wahrheiten verneint, weil es ihm nicht in den Kram passt. Die Menschen, was machen die? Sie kreieren eigene Realität. Und so, wenn sie heute fühlen, dass sie ein Delfin sind, dann sind sie ein Delfin. Ja? Wenn sie heute fühlen, sie sind ein Delfin mit einem Propeller auf dem Kopf, genau das sind sie. Und wir denken, das ist, was Römer sagt. Ja? Pervertiertes Denken. Und das ist die schlussendliche Stufe, bevor Gott mit seinem Gericht anfängt. So, was können wir wissen, lesend die Heilige Schrift? Ihr Lieben, schaut mal. Was sagt die Heilige Schrift gerade im Zusammenhang über Jesus, unseren Herrn, und über sein Verhältnis zu den Seinen? Ja? Das eine können wir mit Sicherheit sagen, das, was die Hagar damals schon gesagt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie war in einer Not, in einer großen Not, in einer Seelennot. Und Gott begegnet ihr und sie ist ermutigt. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich sage, ihr Lieben, wir können viel mehr wissen als das, als Menschen gehören zu Jesus Christus, weil wir ihn als unseren persönlichen Herrn und Heiland kennen. Er kennt nicht nur unsere Not, er ist gegenwärtig. Er ist bereit, mitzuhelfen. Er ist bereit, uns zu tragen. Ja? Und das genau sollte die Ermutigung damals sein für die Juden, lebend in dieser sehr unruhigen Situation, dieser unruhigen Zeit. Und für uns ist es genauso. Ja? Für Menschen lebend in diesen unruhigen Zeiten, sehen, was um uns geschieht. Jesus Christus ist doch derselbe. Ja? Gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13, Vers 8. Er weiß genau, was in der Welt abläuft, er weiß genau, was in unserem Leben abläuft und er setzt sich für uns ein. Was wissen wir aus der Heiligen Schrift auch noch, was Jesus gerade jetzt tut? Er vertritt uns. Müssen wir diese Vertretung haben? Ich muss sie haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, ich muss diese Vertretung Jesu vor dem himmlischen Vater haben. Und das ist genau, was Jesus tut. Und so, ihr Lieben, wir können heute nach Hause gehen und sagen, Halleluja, Halleluja. Die Welt ist am Zerfallen. Die Welt ist am Vergehen, aber der Herr Jesus Christus ist gegenwärtig, er hält mich, er ermutigt mich, er gebraucht mich immer noch in dieser dunkel, immer dunkel werdenden Welt und möge das so weiter sein. Ja. Gut, ihr Lieben, das war das Wort für heute. Wir wollen jetzt abschließen mit einem Gebet.